Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Kaufland zahlt Streikbrecherprämie. Berliner Senat, Beratervertrag ausgerechnet für den Gewerkschaftsfeind und Hardcore-Arbeitsrechtler Professor Volker Rieble und seine Kanzlei. Unterschichten TV auf Sat1. Dreharbeiten zu Prollbashing-Show abgebrochen. Partysänger Icke Hüftgold steigt aus, weil er zynisches Reality-TV auf Kosten von armen Familien nicht mehr erträgt. Lufthansa Group. Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr startet offenen Frontalangriff. Sozialpartnerschaft aufgekündigt. Germanwings wird wegen Tarifverträgen und Streikbeteiligungen platt gemacht. Heute in der Sendung Stefan Schwerthelm von der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Schön, dass ihr da seid. Die Sendung Nummer 21, wir zeichnen auf am 27. Mai 2021. Wir sind jeden Donnerstag live zu hören im Stream auf YouTube, manchmal auch auf Facebook. Da haben wir im Moment irgendwie technische Probleme von Seiten von Facebook. Wissen wir gar nicht genau, warum. Aber auch auf Twitch. In Zukunft wollen wir auch versuchen, auf Instagram zu kommen. Ich grüße euch aus dem Kölner Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen und gewerkschaftlichen Initiativen. Wir sind für renitente Beschäftigte und Leute, die sich gegen Ausbeutung und Zumutungen am Arbeitsplatz wehren wollen. Nach dem alten Motto, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Allein machen Sie dich ein, nur gemeinsam sind wir stark. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit ziemlich vielen Meldungen zu Arbeitsunrecht und Union-Busting in Deutschland. Im zweiten Teil spreche ich mit Stefan Schwerthelm. Er ist Vorstandsmitglied der unabhängigen Flugbegleitergewerkschaft UFO. Dort ist er für Tarifverträge zuständig. Es geht um die Strategie des Lufthansa-Managements, nicht nur heil durch die Krise zu kommen, sondern den Corona-Lockdown zu nutzen, um gewerkschaftliche Bastionen zu schleifen, vollendete Tatsachen zu schaffen, den Konzern umzustrukturieren im Sinne der üblichen Unternehmerberater-Rezepte, Aufgliederung, Optimierung der Wertschöpfungskette, Lohndumping und so weiter. Aber dazu reden wir gleich mehr. Jetzt begrüße ich Jessica Reisner mit Arbeitsunrecht in Deutschland und Union-Busting News.
Union-Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Eisenach. Polnische Transportfahrer von GLS-Subunternehmen erzwingen erfolgreich Lohnzahlungen. Die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza schrieb am 26. Mai 2021, dass GLS-Subunternehmen Luchow enthalte einer Gruppe polnischer Paketlieferfahrerinnen Lohn vor. Gearbeitet hatten sie nach eigenen Angaben bis zu 20 Stunden täglich. Dafür gab es aber kein Geld. Als die Auszahlung ausblieb und die Fahrerinnen die Unterkünfte räumen mussten, weigerten sie sich, die Autoschlüssel zurückzugeben, um ein Druckmittel gegen die Firma in der Hand zu behalten. Sie sollen bis gestern, am 26. Mai, in den Transportern in einem Wald bei Eisenach gehaust haben. Der Bericht von Wyborcza löste auf Twitter so viel Aufmerksamkeit aus, dass GLS die Männer inzwischen aus dem Wald geholt und in einem Hotel untergebracht haben soll. Heute, am 27. Mai 2021, twittert die Firma, GLS hat unmittelbar nach Kenntniserlangung sichergestellt, dass Lohnrückstände, die der Transportunternehmer offensichtlich verursacht hat, beglichen werden. Bis zur vollständigen Aufklärung der Angelegenheit steht GLS mit den Fahrern in engem Kontakt. Ein User schreibt dazu, ich habe bei einem Servicepartner in der Branche gearbeitet. Die Subunternehmerinnen wussten teils noch nicht einmal, dass sie selbstständig sind. Bei einer 6-Tage-Woche mit 60 Stunden war ich noch gut dran. Die ganze Branche, so auch unsere Einschätzung, gehört dringend aufgerollt. Auch wenn dieser einzelne Fall von Lohnprellerei gut ausgegangen zu sein scheint, sind die ausbeuterischen Verhältnisse bekannt und vielfältig dokumentiert. Auch hier sind es wieder osteuropäische Arbeiterinnen und Arbeiter, die eine ganze systemrelevante Branche unter haarsträubenden Bedingungen am Laufen halten. Edeka droht Streikenden arbeitsrechtliche Konsequenzen an. Beschäftigte im Einzelhandel streiken derzeit für bessere Löhne. Sie fordern 4,5% plus 45 Euro Lohn mehr für jeden. Verdi berichtet, das Edeka-Management hat Beschäftigten des Edeka-Lagers in Hamm ein Schreiben geschickt, in dem sie aufgefordert werden, sich bei einer Streikteilnahme beim Unternehmen abzumelden. Sonst wisse Edeka schließlich nicht, welche Zeiten sie bezahlen müssten. Inhaltlich kommen die Schreiben laut Gewerkschaft aber Abmahnungen gleich, denn es werden arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht. Auch wenn Edeka es gerne anders hätte, es gibt keine Pflicht, sich bei einem Streik abzumelden. Gehen bzw. einfach wegbleiben reicht vollkommen. Alles andere sind Falschinformationen. Heilbronn. Kaufland zahlt Streikbruchprämien. Auch Kaufland gehört zur Schwarzgruppe, arbeitet mit Falschinformationen. Das Management teilte die Beschäftigten schon bei früheren Streiks per Notdienstvereinbarungen zu Schichten ein. Dieses Papier stellte Kaufland dann einzelnen, oft noch unerfahrenen Streikleitungen zu und drohte mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Notdienstvereinbarungen dienen als Instrument, um beispielsweise die Versorgung von Krankenhauspatienten während eines Streiks sicherzustellen. Im Einzelhandel gibt es so etwas gar nicht. Sie können außerdem gar nicht einseitig beschlossen werden, sondern müssen mit der Gewerkschaft ausgehandelt werden. Das Papier ist also schon im Ansatz ungültig, kommt bei Kaufland jedoch seit Jahren immer wieder mal zum Einsatz. Eine Gewerkschafterin berichtet uns im Zusammenhang mit dem aktuellen Streik von sogenannten Gentleman Agreements. Vor Beginn der Tarifrunde sind Hausleitungen auf Betriebsräte zugegangen und versuchten mit ihnen zu vereinbaren, dass die Beschäftigten nicht streiken. Im Gegenzug würden dann auch keine Streikbrecher in die Betriebe geschickt werden. Rechtlich ist auch das natürlich schwer haltbar. Und natürlich kann überhaupt kein Betriebsrat über den Kopf der Beschäftigten hinweg entscheiden, ob diese an einem Streik teilnehmen oder nicht. Bezüglich der Streikbrecher ist es so, dass Kaufland hier eigene Beschäftigte instrumentalisieren kann. Zum Teil über große Strecken angekarrt erhalten sie dann für ihre Dienste 100 Euro Prämie. Die Gewerkschafterin berichtet weiter, die Kaufland-Rechtsabteilung hätte ihr mitgeteilt, es sei nicht zulässig, dass sie durch die Filialen gehe und die Beschäftigten während ihrer Arbeitszeit über die Tarifrunde informiert. Auch diese haltlose Einschüchterung fruchtete zum Glück nicht. Wir wünschen den Streikenden im Einzelhandel viel Erfolg. Berliner Senat. Beratervertrag für arbeitnehmerfeindliche Kanzlei von Volker Rible. Städtische Auftragsvergabe, nur noch an tarifgebundene Unternehmen mit Betriebsrat. Das scheint der rot-rot-grüne Berliner Senat nicht zu wollen. Auslöser der ganzen Diskussion sind Kündigungen, die der externe Berliner Bildungsträger Goldnetz GmbH aussprach. Hier hatten sich Beschäftigte gewerkschaftlich in der Gruppe für die gute Sache, aber zu welchem Preis organisiert? Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen aber ein Ende der Kettenbefristungen. Die Goldnetz-Geschäftsführung unter Karin Pfluger feuerte sie umgehend. Aus Gewerkschaftskreisen ist zu hören, dass der Kampf für einen Tarifvertrag keine direkte Unterstützung bei den Verantwortlichen in der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales findet. Stattdessen beauftragte der Berliner Senat das Unternehmen GESUB, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung MBH. Es soll als zwischengeschaltete Instanz erkunden, wer vom Berliner Senat für die juristische Beratung für tarifrechtliche Fragen eingesetzt werden könnte. Also kurz gesagt, der Berliner Senat bezahlt einen Berater, der einen Berater suchen soll. Damit ist der Irrsinn aber noch nicht zu Ende. Den Zuschlag für die tarifrechtliche Beratung sollen nämlich nach Informationen der Zeitung Junge Welt die Kanzlei Vielmeier und Rieble bekommen. Der dort tätige Jurist Volker Rieble ist Mitglied des Rektoriums des arbeitgeberfinanzierten Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, Zar. Volker Rible macht aus seiner demokratie- und gewerkschaftsfeindlichen Haltung überhaupt keinen Hehl. Er beklagt die Übermacht des Kollektivs durch die Gewerkschaften und Betriebsräte. Unter der Überschrift Mehr Spaß ohne Tarif bezeichnet er Tarifverträge als Krankheit, die man nur schwer wieder los wird. Auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de finden Sie zum Zar und auch Volker Rible mehr Informationen. Sat.1 Imago TV. Matthias Distel entscheidet sich für das Kindswohl und bricht Dreharbeiten zu Plötzlich arm, plötzlich reich ab. Matthias Distel, bekannt als Partysänger Icke Hüftgold, erhebt in einem rund 20 Minuten langen Video auf Instagram schwere Vorwürfe gegen die Produktionsfirma des TV-Formats Plötzlich arm, plötzlich reich. In der Sendung tauscht eine wohlhabende Familie eine Woche lang mit einer finanziell schlecht dargestellten Familie die Wohnung. Zuweilen den Tränen nahe, berichtet Matthias Distel von seinen Gründen, den Dreh nach kürzester Zeit abzubrechen. Arbeitsrechtlich interessant für uns. Trotz deutlicher Hinweise auf die Kindeswohlgefährdung drängte die Produktionsfirma das Team weiterzudrehen, sprach von Illoyalität. Teammitglieder und Matthias Distel entschieden sich aber trotzdem für den Abbruch und ergriffen Maßnahmen zum Schutz der Kinder. Wir haben großen Respekt vor dieser Entscheidung und hoffen, dass Imago davon absehen wird, Teammitglieder, die diese menschenverachtende Quotenjagd um jeden Preis nicht mittragen wollten, in irgendeiner Form zu sanktionieren.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Danke, Jessica. Ja, bevor ich gleich zu dem Interview komme, lass uns noch kurz über ein paar Dinge reden. Finanziell schwächer gestellte Familien. Früher nannte man sie auch arm und ich finde, man kann es auch heute noch so sehen. Ja, ein interessanter Punkt. Mir ist auch beim Seppen aufgefallen, dass dieses Unterschichten-TV wieder zunimmt und auch unverhohlener auftritt als früher. Also es ist da immer schon Hartz und so Hartz IV im Namen trägt. Früher ging es ja dann immer um Erziehungsratgeber, also dieses, ich würde sagen, das ist Voyeur-TV. Man weidet sich daran, jetzt in die Privatsphäre der Leute oder sogar in die Intimsphäre einzudringen und dort Mäuschen zu spielen und sich wohlig zu gruseln, wie das da aussieht. Aber es ging früher immer um Dicke oder um irgendwie, ja, der Hund, der nicht spurt oder die Kinder, die irgendwie schlecht erzogen sind. Und jetzt wird es immer unverhohlener gegen Hartz-IV-Empfänger, also Arbeitslosengeld II-Empfänger gerichtet. Und diese Formate, ja, werfen viele Fragen auf. Im Kern ist die Formation schon beschrieben in dem Buch, was wir auch in unserem Webshop vertreiben, Prolls von Owen Jones. Das ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, aber immer noch lesenswert. In England ist diese Form über ja, Unterschichten, Arbeitslose und solche Milieus zu lästern und die sich darüber zu ereifern, noch stärker vertreten, aber es kommt jetzt in Deutschland langsam auch in Fahrt. Und es ist nur zu begrüßen, dass sich da jemand mal querstellt, und ich glaube, man müsste das mal genauer erforschen. Das wäre eigentlich ein interessanter Punkt. Denn es erfüllt wahrscheinlich einen großen Zweck. Jedenfalls würde ich alle, die in solchen TV-Formaten arbeiten, und ich habe selber schon für ähnliche Formate gearbeitet in der Vergangenheit, auch wenn es schon länger her ist, ich weiß ungefähr, wie es hinter den Kulissen zugeht, und ich würde alle auffordern, da Informationen weiterzugeben, wie diese Drehs funktionieren und wie das genau läuft. Da müssten eigentlich noch viel mehr Leute aussteigen und dem Beispiel von Icke Hüftgold folgen. Das ist eine tolle Meldung eigentlich.
Ja, finde ich auch. Ich habe da, wie gesagt, auch allergrößten Respekt vor in dieser Branche. Da arbeiten viele Leute auf Zuruf, mit Tagesgagen, für die man sich wirklich fast schon schämen muss. Also auch als Kameraleute und so weiter. Das ist das eine Problem, dass die Leute, die da arbeiten, wahrscheinlich auch auf das Geld angewiesen sind und dann auch viel schlucken und viel Mist lieber unter den Tisch fallen lassen, als es öffentlich zu machen, auch wenn es insgesamt schädlich ist. Diese ganzen Formate, diese Freude am Bewerten, am Runtermachen, kann einen sowieso nur wundern. Ich habe auch ganz kurz mal versucht, mir hier einen Eindruck zu verschaffen, was dieser Mist hier eigentlich ist, plötzlich arm, plötzlich reich. Da findet man das dann auch wahnsinnig lustig, wenn irgendwelche Millionen Millionäre plötzlich dann mal in so einer ganz normalen Wohnung Staubsauger in die Hand nehmen sollen oder so. Wie lustig, wie geht denn das? Also es ist von vorne bis hinten ziemlich widerwärtig. Und ja, tatsächlich sollte man da mehr darauf achten, was für ein Drohszenario da auch aufrecht erhalten wird. So seid ihr, wenn ihr keine Arbeit habt, so sehen wir euch, wenn ihr nicht arbeiten geht, wenn ihr auf Hartz IV seid. Und dafür verachten wir euch. Das ist ja die Botschaft, die da transportiert wird.
Ja, interessant war ja auch noch, dass eine Tochter von Franz Schönhuber dort diese Produktionsfirma leitet, Imago TV.
Genau, es scheint die Tochter zu sein, ja.
Franz Schönhuber, für die Jüngeren unter unseren Zuhörern, war ein Wegbereiter des autoritären Rechtsnationalismus in Deutschland. Er hat die Republikaner damals gegründet, die auch kurzzeitig in die Parlamente eingezogen sind. Also im Grunde so eine Vorläuferorganisation der AfD. Das war so ein abtrünniger CSU-Hardliner. Naja, dessen Tochter macht jetzt also dieses Unterschichten-TV. Falls ihr dazu mehr Informationen habt oder überhaupt, falls ihr Informationen aus eurem Betrieb habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr könnt auch anonym auftreten, also telefonisch unter Pseudonym hier und uns Sachen erzählen. Auch wenn ihr zu berichten habt von eurem Betriebsrat oder gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten in eurem Betrieb, meldet euch gerne.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Ich spreche jetzt mit Stefan Schwerthelm. Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa-Gruppe, Carsten Spohr, hat die Gewerkschaften UFO und Cockpit gegen sich aufgebracht. Sie haben erzürnte Pressemitteilungen verschickt. Spohr hat Anfang Mai 2021 in einer Sendung der Konzern-PR namens Offen gesagt, so heißt das Format, erstmals ganz offen gesagt, dass er den Kurs der Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmen und Gewerkschaften und auch zu Betriebsräten offenbar verlassen will. Die Schließung der Lufthansa-Tochter Germanwings begründete er mehr oder weniger offen mit Union-Busting. Es gehe tatsächlich darum, eine Streikhochburg zu schleifen, sagte er ganz unverhohlen in seinen Worten. Und es ging auch darum, erkämpfte Tarifverträge, Arbeitsrechte und Mitbestimmung platt zu machen. Ja, ich möchte darüber und über die Krise der Luftfahrt und was daraus werden könnte, sprechen mit Stefan Schwerthelm. Und ich frage mal ganz ketzerisch, warum eigentlich so eine Aufregung? Es ist doch besser, wenn der Gegner sich offen zu erkennen gibt, anstatt seine Ziele zu verschleiern. Wart ihr wirklich so überrascht oder ist es eine Sache, auf die man reagieren muss, wenn jemand jetzt offen zugibt und ankündigt, das, was er doch eigentlich seit Jahren betreibt?
Ja, ist natürlich zweischichtig. Wart ihr wirklich so überrascht? Möchte ich gar nicht so jetzt mit Ja oder Nein beantworten, sondern wir sprechen hier ja vom ehemaligen DAX 30-Konzern, jetzt MDAX-Konzern, Lufthansa, wirklich eine allen Deutschen bekannte Marke, international bekannt. Und plötzlich wird in der Kommunikation, findet ein Paradigmenwechsel statt, also dass der CEO wirklich Bezug nimmt auf die Tarifpartnerschaft und sagt, und das hat er wörtlich gesagt, die Tarifierung kann auch Arbeitsplätze gefährden, statt sie zu sichern. Wir befinden uns in dieser Corona-Krise. Unser Verständnis als Gewerkschaft ist, Arbeitsplätze zu sichern. In der Krise wird eine neue Produktionsplattform Eurowings Discover aufgebaut und darauf bezog sich ja Herr Spohr, dass er mit Blick darauf sagte, Obacht, die Tarifierung, was ich hier mit Gewerkschaften eigentlich machen muss, das kann auch Arbeitsplätze gefährden, weil dann ist das Gesamtergebnis des Konzerns nicht mehr gut und dann muss ich woanders Arbeitsplätze abbauen. Das ist ja so die Botschaft. Und dann hat er diese Verknüpfung hergestellt mit der Germanwings, wo ja dann kurz vor Beginn der Corona-Krise beschlossen wurde, diese Airline mache ich jetzt also zu. Das waren zu dem Zeitpunkt 700 bis 800 Beschäftigte allein in der Kabine der Germanwings. Und jetzt sind wir halt ein Jahr weiter. Diese Eurowings Discover als aus seiner Wunschperspektive nicht zu tarifierender Betrieb wächst, wächst, wächst. Und die 800 Leute aus der Germanwings gucken halt in die Röhre und dann halt in einem Format, wie offen gesagt, dass 100.000 Beschäftigte im Konzern halt gucken können, dann zu sagen, Tarifierung kann auch Arbeitsplätze gefährden. Das ist ein Paradigmenwechsel, weil man sich ja nun jahrzehntelang auch auf diese Tarifpartnerschaft sehr wohl als Lufthansa bezogen hat. sei es mit einer Vereinigung Cockpit oder mit der UFO, der unabhängigen Flugbegleiterorganisation. Sehr oft wurde das ja auch kommunikativ genutzt, um zu sagen, bei uns funktioniert das ja vorbildlich im Sinne der freien sozialen Marktwirtschaft. Wir sind die Guten, wir machen das. Und jetzt also so offen zu sagen, das kann auch ganz anders funktionieren. Deswegen haben wir darauf reagiert als Gewerkschaft.
Ja, seht ihr das als Testballon, also einen Vorstoß, um mal so aufs Wasser zu klopfen, um zu gucken, ob die Fische sich bewegen, mal zu gucken, was passiert? Oder hat er sich da am Ende verplappert oder wie ist das zu erklären?
Ich möchte nicht beurteilen, ob das kalkuliert war oder ob ihm dieser eine Satz so rausgerutscht ist inmitten der Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist natürlich an alle Lufthanseaten, wir müssen hier so viel umbauen, wegen der Krise. Ihr werdet diese Lufthansa nach der Krise nicht mehr so wiedererkennen, wie ihr sie halt gewohnt seid. Und dazu gehört auch das Thema, wenn wir uns entscheiden, mitten in der Krise was Neues aufzubauen, aus unternehmerischer Perspektive, haben wir da unsere Gründe, um das Gesamtergebnis besser hinzukriegen, dann gewöhnt euch mal besser daran. Das ist schon, ob das im eigentlichen Wording verplappert oder bewusst kalkuliert war, aber es ist schon die gesamte Mannschaft aus allen Lufthansearten darauf vorzubereiten, hier wird sich was ändern.
Und was ist konkret los bei Germanwings? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt er in diesem Statement ganz offen zu, dass dieses Tochterunternehmen platt gemacht wird, weil dort eben eine Streikhochburg existiert und auch Tarifverträge.
So hat er es nicht gesagt. Es kam aus dem Beschäftigtenkreis eben die berechtigte Frage, wie könnt ihr die Germanwings platt machen und diesen Menschen keine Perspektive im Konzern geben? Ihr baut gerade was Neues auf. Warum können diese Menschen nicht einfach von der Germanwings zu dieser Eurowings Discover wechseln? Und darauf hat er halt geantwortet, naja, alles, was man da konstruieren könnte mit Überlassungen, über Arbeitnehmerüberlassungen, Abordnungen, das funktioniert ja auch schon deswegen nicht. Wir machen da ja ein neues Produkt mit einem neuen Spirit. Und da passen ja die Germanwingsler, die ja die höchste Streikbeteiligung hatten in den letzten Kabinenstreiks, passen da ja nicht rein, weil die haben ja dann nicht die Motivation, hier wirklich den neuen Spirit zu machen. Das war seine Bezugnahme auf die Germanwings für uns unterm Strich. Man hat also einfach beschlossen, kurz vor Corona, wir machen den Laden hier dicht. Das, was wir ohnehin geplant haben, mit dieser Eurowings Discover ziehen wir durch. Wir müssen hier auch nicht groß mit den Gewerkschaften darüber reden, den Menschen in dieser neuen Airline eine Perspektive zu bieten. Hier machen wir einfach einen Cut. Die dürfen sich gerne bewerben, aber im Bewerbungsprozess sieben wir auch nochmal aus. Und das wird jetzt dann so ein bisschen mit den doch dann Airline-typischen Wortspielen, Spirit, was Neues aufbauen und so weiter, so dann irgendwie platt gebügelt.
Okay, verstehe. Ja, ich selber beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit der Arbeitsbedingungen von Piloten, aber natürlich habe ich dann auch den Ryanair-Streik verfolgt oder auch nachholend die ersten Streiks der Vereinigung Cockpit und auch von UFO. Und im Grunde ist es doch aus meiner Warte so, es mag tatsächlich ein Paradigmenwechsel sein, dass jemand offen jetzt eine Ansage macht, aber doch mindestens seit 2001 musste das Management durch harte Kämpfe von Gewerkschaften diszipliniert werden und zivilisiert werden sogar. Und auch Carsten Spohr war doch eigentlich immer schon eine Art Befehlsempfänger von aggressiven Großinvestoren und Unternehmensberatern, der dann auch auf solche Rezepte gehört hat. Ich meine, ich denke an das Zitat von ihm, das Problem der Lufthansa ist der Lufthanseat, was ich immer so interpretiert habe, also der Berufsstolz der Piloten und auch Kabinenmitarbeiter und deren Uniform, ihre Ausbildung und auch ihrem guten Gehalt müsste gebrochen werden. Und auch die Lufthansa selber hat doch jetzt schon vor Corona eine Konzernstruktur gehabt, die in so einem Flickenteppich verschiedenste Tarife hat und dann auch im Grunde Ryanair in-house Konkurrenz macht. Also würden Sie sagen, dass es jetzt tatsächlich unter Corona also wirklich ein Paradigmenwechsel ist oder ist es eigentlich nur eine Fortsetzung derselben Politik unter anderen Bedingungen?
Also eine Fortsetzung derselben Politik beschleunigt durch die Krise, also man kann dann als Unternehmen natürlich ganz viele Planspiele vorantreiben, weil natürlich gerade die Mitarbeiter, die sich ja sehr stark mit dem Konzern halt auch identifizieren, ne, mit ihrer Lufthansa, sind natürlich dann auch bereit, Zugeständnisse zu machen, finanzieller Natur, was die Arbeitsbedingungen anbelangt, um ihre Lufthansa zu retten. Daran wird einerseits appelliert, aber wie gesagt, den Paradigmenwechsel habe ich eher auf die Kommunikation, nicht auf die Konzernstrategie bezogen, weil natürlich in der Tat, aber auch so wie andere Konzerne hat sich die Lufthansa, du hast jetzt Flickenteppich genannt, will ich gar nicht so bewerten, sondern die Lufthansa hat sich halt einfach breiter aufgestellt, immer mehr Töchter hinzugekauft, versucht, sich andere Märkte, neue Märkte zu erschließen. Wenn man sich da in die unternehmerische Denke hineinversetzen will, waren da sicherlich auch viele richtige Entscheidungen dabei. Aber natürlich, wir leben ja nun mal in dieser Welt, so wie sie ist, mit diesem neoliberalen Credo, der Markt reguliert ist, am besten alles von sich aus und darauf reagieren dann halt Konzerne. Also von daher, ja, das war sicherlich schon seit den 2000ern alles auch so. Aber jetzt wird schon in der Krise auch gesagt, wir müssen hier ganz wesentlich was ändern. Und also auch so sehr den Fokus darauf zu legen, wir möchten das, was wir mit einer Vereinigung Cockpit oder einer UFO über Jahre doch gelebt haben, weil wir es leben mussten, qua Verfassung dieses Staates, möchten wir doch am liebsten jetzt bei unseren neuen Ideen bitteschön nicht mehr so in der Form haben.
Die wichtigste Waffe einer Gewerkschaft ist traditionell der Streik. Aber wenn ohnehin kein Flugverkehr stattfindet, ist es natürlich schwierig. Und das ist sicherlich der Hintergrund, vor dem wir hier reden. Erstmal habt ihr ja kein Interesse, wenn das jetzt anlaufen sollte, die Sache zu gefährden. Zweitens, wenn nicht geflogen wird, ist dieses Druckmittel halt auch einfach weg. Wann steht euch diese Waffe wieder zur Verfügung und wie sieht eine realistische Einschätzung aus? Und wie kann man sich jetzt dann wehren? Also was kann man tun, außer darüber reden, was wir hier machen?
Naja, die berühmte Glaskugel. Aber man muss ja zunächst mal festhalten, solange wir jetzt auf die Lufthansa-Kabine bezogen einen geschlossenen Tarifvertrag haben, der eine Beschäftigungssicherung bis zum Sommer 2024 gibt, ist es ja für die Mitarbeiter erstmal was Gutes und wir sind als Gewerkschaft in der Friedenspflicht, dann können wir ja nicht bei einem geschlossenen Tarifvertrag zum Streik aufrufen.
Als eine der ersten habt ihr einen Krisentarifvertrag abgeschlossen, ja, nicht wahr? Und ihr wart damit doch eigentlich zufrieden, oder?
Genau, wir haben ja die drei großen Beschäftigungsgruppen, halt das Bodenpersonal, die Cockpit und die Flugbegleiter und wir waren jetzt bei den drei beschäftigten Gruppen als die tarifierende Gewerkschaft für die Flugbegleiter, waren wir die ersten am Start, die einen sogenannten TV-Krise, das ist die Kurzform, geschlossen haben, damals 24. Juni, der eine Beschäftigungssicherung für das Kabinenpersonal bis Sommer 2024 zusichert. Natürlich unter bestimmten Zugeständnissen, gehaltstechnisch, wenn die Kurzarbeit ausläuft Ende des Jahres, auch unter dem Zugeständnis, eine Zeit lang Arbeitgeberbeiträge in die betriebliche Altersversorgung, dass dort eine Zeit lang die Beträge ausgesetzt werden, existiert dieser Kündigungsschutz bis Sommer 2024 unter zwei Parametern der Liquiditätsplanung der Lufthansa und der Personalüberhang nicht eine bestimmte Größe übersteigt. Solange wir diesen geschlossenen Tarifvertrag haben, der ja auch eine Sicherheit bietet, darf man formal nicht streiken. Das ist das eine Thema. Das andere, wie du sagtest, halt wenig Flugprogramm, dann ist die Frage, was bestreikt man? Und dann gehört ja auch immer dazu, die Lufthansaaten identifizieren sich so sehr mit ihrem Unternehmen. Sie sind zwar auch in der Lage zu streiken, es auch krachen zu lassen, aber wenn man gerade in der Krise ist, deswegen im Moment sich im Sommer 2021 mit Streikszenarien zu beschäftigen, würde unsere Mitglieder, glaube ich, nicht an der richtigen Ecke emotional abholen. Und dann gibt es ja immer noch eine Öffentlichkeit. Wir müssen ja auch mit auf dem Schirm haben, wie kann ich der Öffentlichkeit auch klar machen, hier gibt es eine ganz wesentliche Berechtigung zu streiken.
Ja, das ist richtig. Ich hatte deinen Gedanken aber folgender, die zwiebeln euch, weil sie genau wissen, dass ihr es eben gar nicht erst in Erwägung ziehen könnt, dass eure stärkste Waffe nicht zur Verfügung steht und deshalb nutzen sie im Grunde eure Schwäche, so war meine Analyse. Ich hatte jetzt nicht dafür plädieren wollen, zu streiken.
Der klassische Antagonismus, die wollen das eine, wir wollen das andere und dann macht man halt einen Tarifvertrag, der beiderseitig bindet. Sie können jetzt auch nicht mitten im Tarifvertrag noch mehr fordern, dann müssen Sie daraus aussteigen, dann sind wir auch aus der Friedenspflicht raus und dann reagiert natürlich auch eine Belegschaft anders darauf.
Die Öffentlichkeit ist ja heute bei Streiks immer wichtiger geworden, auch in Zeiten von Social Media. Die öffentliche Meinung beeinflusst auch Arbeitsrichter und Politiker. Es ist auch typisch für Gewerkschaften und ein Punkt, der mir immer wieder Rätsel aufgibt, ist das Appellieren an die Politik. Weil wenn Mutti eigentlich wüsste, was hier läuft, dann die muss sich doch kümmern oder so. Geht man da nicht auch von der falschen Analyse der politischen Verhältnisse aus. Hat es denn überhaupt Sinn, den falschen Leuten das Richtige zu erklären? Wo ist da der Hebel? Gibt es da überhaupt einen Hebel in dieser Regierung?
Also ich kann jetzt nur für uns, für den UFO-Vorstand sprechen. Wir hängen da nicht einem naiven Kinderglauben an. Wir sehen das einfach pragmatischer. Wir müssen auf bundespolitischer, aber auch auf europapolitischer Ebene schon einmal noch im Rahmen der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, was da auf uns zukommen wird als Industrie, aber auch nach dieser massiven Deregulierung der Märkte, dann auch mal auf den Punkt kommen, was sind denn dann die fairen Wettbewerbsbedingungen in unserer kapitalistischen Grundordnung. Diese Appellschiene, das muss man als Gewerkschaft auch schon für die Öffentlichkeit machen, damit die Öffentlichkeit das mal wahrnimmt. Weil es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Die Gesellschaft muss sich schon auch damit beschäftigen, wie läuft das hier eigentlich in ganzen Branchen, wo gar nicht mehr tarifiert wird? Wie läuft das denn in der Pflege? Also es wird geklatscht wegen Corona, aber die Krankenschwester kann sich nicht mehr, die an der Uniklinik in Frankfurt arbeitet, kann nicht in Frankfurt in der Nähe ihrer Uniklinik eine Miete bezahlen. Und das ist so ein bisschen unsere, jetzt für die UFO gesprochen, Strategie, doch da vernetzter auf der bundespolitischen und europäischen Ebene auch die Themen direkt anzusprechen, ja.
Ja, und es wird viel über die Lufthansa geredet, aber eigentlich kaum über Ryanair. Das ist ja eigentlich der aggressive Zerstörer, der den Takt vorgibt, der seit Jahren oder Jahrzehnten dafür sorgt, dass die Levels immer oder die Standards immer weiter gesunken sind, der sich die deregulierteste Länder rauspickt, um da Steuervorteile zu schaffen. Malta, Irland und so weiter. Es geht doch auch konkret darum, diesem Treiben ein Ende zu setzen auf europäischer Ebene, nicht wahr?
Genau, das meinte ich. Also Ryanair ist ja aus unserer gewerkschaftlichen Perspektive eben genau ein Produkt dieses Deregulierungswahns als EU, ja, und sich nur noch den Anstrich zu geben, dass das Ganze auch sozial abläuft. Ich weiß es halt von griechischen Ryanair-Kollegen, das ist ja, da werden ja dann nochmal griechische Standards auch nochmal unterschritten.
Ja, ich meine, die EU hat diese
hat es möglich gemacht, ja.
Hat es möglich gemacht durch ihre Richtlinien ab 1992, also genau. Die Liberalisierung des Luftverkehrs. Auch da frage ich mich, ob die EU überhaupt eine Instanz besitzt, die sich für sowas interessiert, aber das muss man mal abwarten. Was können wir denn als solidarische Gewerkschafter, was können wir denn eigentlich tun? Also ich sehe ja schon, dass wir die Arbeitsbedingungen in Deutschland von beiden Seiten angreifen müssen, nämlich von oben, dass die Leute, die gute Standards haben, die auch halten und vielleicht auch andere mit hochziehen können. Und natürlich müssen wir von unten manche Arbeitsbedingungen komplett abschaffen. Ich rede hier von Werkverträgen und Leiharbeit und solchen
genau.
Dingen oder Scheinselbstständigkeit.
Auch das ist ein Thema, das bei uns angekommen ist und wo es einfach nicht zugelassen werden kann, dass ich mit einer Pseudo-Ich-AG für eine Fluggesellschaft durch die Weltgeschichte fliege und aber ganz viel in Eigenverantwortung dann, wenn es halt nicht gut läuft, wenn das Geschäft saisonbedingt schlecht ist, dass ich keinerlei Absicherung habe, das kann nicht so weitergehen. Oder noch schlimmer werden.
Dass Leute nur bezahlt werden für die Tage, die sie fliegen und somit
dazu
getrieben werden, krank zu fliegen. Ja,
ja.
Und wie könnten wir als Leute, die jetzt in meinem Fall nicht in eurer Branche arbeiten, euch unterstützen? Was sind die Möglichkeiten?
Ja, also es sagt sich immer so leicht. Betrifft mich selber, ne? Die täglichen Kaufentscheidungen, die ich treffe, ja. Bestelle ich bei Amazon, muss ich mich ja selber mit auseinandersetzen. Dann würde ich dringend appellieren, bei der ganzen Debatte um Staatshilfen, Staatskrediten, Kurzarbeitergeld, das betrifft auch sicherlich andere Branchen, doch mal genau hinzugucken, wer profitiert eigentlich in welcher Form von den verschiedenen Unterstützungen, die da unsere jetzige Bundesregierung klar gemacht hat. Das Kurzarbeitergeld wird jetzt finanziert durch uns alle, durch unsere Gemeinschaft. Und da muss ich schon gucken, wo kommt es denn wirklich an?
Ich würde sagen, ich habe viel erfahren und ich danke.
Anytime, also vielen Dank von Seiten der UFO und dann einfach uns wieder kontaktieren.
Ja, gerne.
Ja?
Dann schöne Grüße. Bis
dann. Tschüss.
Tschö. Nochmal was aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht vielleicht.
Ja, ich mache es ganz kurz. Wir unterstützen einen Demonstrationsaufruf des Bündnisses gemeinsam gegen die Tierindustrie. Das Bündnis ruft für diesen Samstag, den 29. Mai 2021 ab 13 Uhr gegen Ausbeutung von Menschen und Tieren durch den Schlachtkonzern Vion in Bad Barmstedt zur Demonstration auf. Im Aufruf heißt es, wir stellen uns gegen die erniedrigenden Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen und Fleischfabriken, gegen die grenzenlose Ausbeutung der Tiere und den verantwortungslosen Umgang der Tierindustrie mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. 29. Mai 2021, 13 Uhr, Treffpunkt am Bahnhof Bad Barmstedt. Fahrt hin, seid dabei.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM, unsere Sendung Nummer 21. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, nennt uns bitte rechtefreie Musik. Wir spielen in unserer Radiosendung Musik, auf die keine GEMA-Lizenzen sind, sodass ihr das alles weiter verbreiten könnt. Wenn ihr eine Band habt oder Aufnahmen, die ihr uns zur Verfügung stellen könnt, her damit. Wenn ihr ein bisschen Geld über habt, wir brauchen das. Die Sendung muss geschnitten werden. Das ist viel Arbeit, die hier gemacht wird hinter den Kulissen. Und wir kriegen keine Unterstützungsgelder von Gewerkschaften, Parteien, EU, Sozialfonds oder irgendwie sowas. Wir finanzieren uns nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, aber diese brauchen wir auch. Mehr dazu findet ihr unter arbeitsunrecht.de/fm. Da könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Ansonsten sage ich bis nächste Woche an dieser Stelle. Tschüss. Macht es gut, macht es besser. Bleibt gesund, werdet gesund. Wir hören voneinander.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.